HR Info im Gespräch.
Heute mit Julia Klöckner, Ex-Weinkönigin und aktuelle Hoffnungsträgerin einer arg gebeutelten CDU. Im kommenden Frühjahr soll die 37-jährige Klöckner in die erste Liga der deutschen Politik aufsteigen. Als Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Eine schwere Aufgabe. Schließlich muss Klöckner gegen Kurt Beck antreten. Und der regiert seit 16 Jahren in Rheinland-Pfalz. Mit Frauenpower gegen König Kurt? HR Info im Gespräch mit Julia Klöckner. Die Fragen stellen Bettina Freitag und Christopher Plass.
Frau Klöckner, Sie wollen ja nicht nur Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz werden im kommenden Jahr, sondern Sie sind auch jetzt Mitglied einer Regierung, der Bundesregierung. Sie sind Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium, zuständig für Ernährung und Landwirtschaft. Und deswegen haben wir Ihnen hier zwei Weißweine mitgebracht, in neutralen Gläsern.
Ja.
Es ist, das kann ich sagen, beides halbtrockener Riesling.
Beides Weißwein, wie es aussieht.
Ja, ja. Einer ist aus dem Rheingau, also hessischer,
ja.
Und einer ist aus Rheinland-Pfalz.
Jetzt kommt die Nagelprobe.
Und jetzt kommt die Nagelprobe. Weiß die Staatssekretärin, wie der Unterschied zu schmecken ist?
Oh, sehr säurebetont.
Wir haben auch etwas Brot, wenn Sie dazwischen Brot brauchen.
Ja, dann komme ich zum zweiten.
Ja.
Der eine ist etwas älter. Also ich kann Ihnen was über die Jahrgänge sagen
und
über die Qualität schon. Also der im linken Glas ist etwas älter, schätze so 2-3 Jahre mindestens älter, höhere Qualitätsstufe. Das ist jetzt schwierig zu vergleichen. Wenn die gleichen Jahrgangs werden, könnte man es besser vergleichen aufgrund der Säurestruktur.
Da spricht die Kennerin.
Das sind Sie nicht.
Das sind Sie nicht. Ich würde sagen, links, ich würde sagen, es ist ein Nahwein, könnte aber auch ein schöner gelagerter Rheingauer sein und rechts ein junger, frischer Rheingauer. Schwierig zu sagen, müsste
jetzt
gleicher
muss ich sagen, dass das Glas, auf das Sie gezeigt haben, rechts und Rheingau, haben wir markiert. Mhm. Das ist ein Nahewein aus Bad Kreuznach.
Aber er ist ein junger Nahewein.
Also es gibt schon einen Unterschied zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz, zumindest beim Wein. Das haben wir gemerkt. Vielleicht kommen wir im Laufe des Gesprächs noch auf weitere Unterschiede zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz. Sie waren ja mal mit 22 Weinkönigin und als Sie damals gewählt wurden, war einer der ersten Gratulanten der frisch gekürte rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck. Können Sie sich an die Situation erinnern?
Damals, als ich gewählt wurde, schon etwas her, 15, 16 Jahre her, da waren sehr viele Leute auf den Beinen, die mir gratuliert haben. Und wie das so ist mit den Politikern, ganz gleich welcher Couleur, die sind dann gerne bei denen, die fotografiert werden. Insofern war auch der rheinland-pfälzische Ministerpräsident plötzlich da.
Mögen Sie den eigentlich? So ein ganz netter Kerl, kommt da so ein bisschen sozusagen wie der Papa auf einen zu, begrüßt die Leute, spricht so oft per Du an, Sie wahrscheinlich auch. Mögen Sie den, Kurt Beck?
Also wir sind per Sie und ich habe auch keine Tochtergefühle, wenn ich ihn sehe und er wahrscheinlich auch keine Vatergefühle. Das ist keine Kategorie des Mögens in der Politik. Ich respektiere jeden und er ist ein umgänglicher Mensch, das glaube ich schon, aber ich habe wenig mit ihm näher zu tun.
Aber das Mögen ist, glaube ich, für viele Wähler eine Kategorie in der Politik, nicht? Der Beck ist ja sehr populär, letztes Mal absolute Mehrheit ausgerechnet in Rheinland-Pfalz. Gerade weil er so ist, wie er ist, nicht? Einer, der nah bei den Leuten ist.
Ja, die Sache ist natürlich, wie sieht jemand persönlich? Und ich habe darüber auch gar nicht zu urteilen, ob jemand angenehm oder sympathisch ist, sondern letztlich zählt für Politiker, die das als Job machen, die das als Handwerk können müssen, zählen die Fakten.
Der einzige Punkt, den ich bisher öffentlich wahrgenommen habe von Ihnen, dass Sie angekündigt haben, wenn Sie Ministerpräsidentin wären, dann würden Sie die Schuldenbremse in der Landesverfassung verankern wollen. Sparen. Können Sie auch sagen, wo Sie sparen wollen?
Also wir müssen als allererstes den Haushalt, den Landeshaushalt mal richtig auf den Tisch legen. In Rheinland-Pfalz haben wir ein besonderes Phänomen. Es gibt zahlreiche Schatten- und Nebenhaushalte. Deshalb brauchen wir als allererstes die Schatten- und Nebenhaushalte. Die müssen offengelegt werden. Das ist das Erste. Der zweite Punkt ist, eine Schuldenbremse bedeutet für mich persönlich auch Backbremse. Denn es wurde lange, lange Jahre, in den vergangenen 16 Jahren, wo er Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz ist, wurden doppelt so viel Milliarden ausgegeben, wie die CDU in 40 Jahren Aufbau des Landes gebraucht hat. Das heißt, die 16 Jahre von Herrn Beck haben uns 21 Milliarden Euro gekostet.
Sie haben gerade darauf hingewiesen, Beck macht Schuldenpolitik, 16 Jahre regiert er, relativ erfolgreich. Rheinland-Pfalz ist so das Image des Reben- und Rübenlandes, glaube ich, eher los. Absolute Mehrheit 2006. Ob das Finanzargument wirklich ausreicht, um so jemanden sozusagen vom Thron zu stürzen?
dann ist es ein Aspekt natürlich. Es gehört zur Ehrlichkeit dazu, denn es hat soziale Gerechtigkeit, hat in meinen Augen auch etwas mit dem Zusammenhalt der Generationen zu tun. Und Zusammenhalt der Generationen heißt, nicht nur in 5 Jahren zu denken und kurz bevor eine Wahl ist, sondern auch dran zu denken, das, was ich heute auf Pump ausgebe, um Zustimmung zu bekommen, nah bei den Leuten zu sein, das ist doppelt und dreifach von denen zu zahlen, die heute keine Lobby haben, die heute keine Stimme haben. Ich werde gefragt werden irgendwann, auch meine Generation, was haben Sie damals gemacht, als man sehenden Auges mitbekam, dass man mehr ausgibt, als man sich leisten kann?
Da wiederhole ich meine Frage noch mal konkreter, verbunden auch mit einem Vorschlag, der aus Hessen kam, vom hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch, der gesagt hat, beim Sparen dürfe es keine Tabus geben, auch kein Tabu bei der Bildung. Was halten Sie davon?
Bildung ist der Punkt, wo ich ein Tabu hinsetze, ganz klar. Denn wir haben viele andere Punkte in Rheinland-Pfalz. Wir haben Mittelbehörden, wir haben zunehmende Landesbeauftragten. Da gibt es Landesbeauftragten mal so, die aus dem Boden gestampft werden, nur weil ein SPD-Freund nicht mehr auf die Landesliste kommt oder kein Landtagsmandat mehr bekommt. Dann ist er eingestuft als Beauftragte, als Bürgerbeauftragte in der Gehaltsstufe von einem beamteten Staatssekretär. Das ist nur ein Beispiel, ein Pass pro Toto. Und da muss der Staat auch bei sich selbst anfangen und nicht nur drüber nachdenken, ob wir jetzt Verbandsgemeinden zwangszusammenlegen, sondern da muss die Spitze selber ran.
Bleiben wir beim Geld. Wir haben in den letzten Tagen ein kleines Scharmützel über den Rhein hinweg erlebt zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz. Hessen wirft ja Ihrem Land, das Sie ja regieren möchten, vor, dass es im Grunde genommen mit Mitteln des Länderfinanzausgleichs nachlässig umgeht. Hessen ist Geberland, zahlt viel rein, wirft Rheinland-Pfalz vor, dass es zum Beispiel in die kostenlose Betreuung auch der unter Dreijährigen, also der Zweijährigen sozusagen, die jetzt kostenlos anbietet und damit im Endeffekt hessisches Geld verschwendet, so zumindest die Argumentation der CDU-regierten Landesregierung. Leuchtet Ihnen das ein?
Hessen, übrigens CDU und FDP, werfen dem System Beck das vor, nicht den Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern. Da gibt es ein gutes Miteinander, sondern es geht um das System, das die Landesregierung seit 20 Jahren auch übt. Das heißt, Wohltaten, die durchaus gewünscht sind, keine Frage, zu vergeben, zu verteilen, auf Kosten anderer, also Hessen zum Beispiel, leistet sich die Beitragsfreiheit nicht für unter Zweijährige. Und es gibt viele Eltern, auch Freunde von mir, die hätten das auch gerne. Die sind aber die Steuerzahler für eine Politik in Rheinland-Pfalz. Und jetzt haben wir noch ein weiteres Beispiel, dass zum Beispiel ein Willy-Brandt-Gedenkinstitution in Rheinland-Pfalz an die 1 Million Euro bekommen soll. Und da verstehe ich schon die Bürgerinnen und Bürger aus Hessen, dass sie sagen, alles gut und schön, dass ihr das mit unseren Steuergeldern macht, noch etwas schelmisch zu uns rüberschaut, obwohl ihr selbst euch das nicht leisten könnt.
Würden Sie denn Abkehr davon wagen?
Das hat was mit mangelnder Solidarität zu tun.
Würden Sie die Abkehr wagen?
Ich würde Folgendes machen. Ich würde dort sparen, wo gespart werden muss, damit ein Zeichen gesetzt wird. Und das würde ich woanders machen, wenn Sie sich anschauen in der Landesregierung, das, was wirklich exorbitant gewachsen ist. Das sind die Stellen für PR-Leute in der Landesregierung. Über 50 Leute sind dafür zuständig, PR zu machen. Also wenn ein Produkt schlecht ist, brauchen sie mehr Leute, die das verkaufen. Und da verstehe ich die Hessen, dass sie sagen, gebt uns doch ein Zeichen, damit man sieht, wo ihr spart. Ich hätte gerne auch gesehen, dass die Landesregierung ein Konzept vorlegt, wie die Qualität verbessert werden kann. Allein Beitragsfreiheit, auch für Eltern, die Geld haben, die das auch zahlen würden, die aber umgekehrt sagen, stellt doch lieber mehr Erzieherinnen ein. Das muss man aber auch ernst nehmen.
Das heißt, Sie würden es wieder abschaffen?
Nein, das habe ich nicht gesagt, dass ich es abschaffen würde, sondern ich würde zusätzlich auf Qualität achten. Ich würde Qualitätsstandards definieren und andere Dinge, die wirklich auf Spielwiesen der Landesregierung sind. Wir müssen Zeichen den Geberländer setzen, Zeichen setzen, dass wir willens sind zu sparen und dass wir dann sagen, wir bestimmen selbst über unsere Schwerpunkte. Und das kann die Förderung gerade im vorschulischen Bereich sein.
Sie haben ja schon öfter angedeutet hier in diesem Gespräch, Frau Klöckner, dass das Thema Generation und Generationengerechtigkeit eines Ihrer wichtigsten Themen ist. Sie gehen auch in den Wahlkampf mit der Forderung nach einem Generationenministerium. Das ist wohlfeil. Ich habe mich allerdings gefragt, haben die Länder überhaupt irgendwelche Kompetenzen? Nehmen Sie nicht Frau Schröder, sozusagen Ihre Parteifreundin, Familienministerin in Berlin, im Grunde genommen einen Großteil der Arbeit ab, wenn Sie das fordern?
Ich schätze Frau Schröder vor allen Dingen Ihr Vorstoß, das Thema Pflege und familiäre Einbindung miteinander zu verbinden, das Thema auch in die Aktion und die Diskussion zu stoßen. Aber umgesetzt werden muss es ja vor Ort. Und mir geht es nicht darum, ein zusätzliches Ministerium zu schaffen. Das Geld haben wir überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir müssen sogar mehr bündeln. So ehrlich muss man sein. Sondern wir brauchen einen neuen Zuschnitt. Und bisher gibt es in Rheinland-Pfalz kein Ministerium, das federführend sich um den sogenannten demografischen Wandel kümmert. Ein Beispiel, das hat mit vielen Ebenen zu tun, Siedlungspolitik. Da werden Neubaugebiete gefördert. Also hat das zur Folge, dass viele aus dem Ortskern rausziehen ins Neubaugebiet. Dann gibt es wiederum vom Innenministerium Förderprojekte und Programme, dass Ortskernsanierungen gefördert werden. Also Hü und Hott, das muss zusammengeführt werden. Und im Zweifel muss es um Ortskernförderung gehen. Ein zweiter Punkt ist, dass in vielen Ortschaften Kindergartenerweiterungen stattfinden, obwohl wir wissen, weil ja jeder Dritte in Rheinland-Pfalz demnächst über 60 sein wird. Obwohl wir wissen, dass ein solcher Erweiterungsbau vielleicht 4, 5, 8 Jahre trägt, die Zahlungen über 30 Jahre dauern, dass diese Erweiterungsbauten stattfinden, ohne darüber nachzudenken, ob wir sie sogar altengerecht dann bauen. Das heißt, wenn wir sie für Kinder nicht mehr brauchen, ob wir dort mehr Generationenhäuser im klassischen Sinne nutzen. Und das muss gebündelt werden von einem Ministerium, das auch sich um Integration kümmert, das heißt auch von Zuwanderern, aber auch Integration der Generation, dieser Zusammenhalt. Sonst sprengt unsere Gesellschaft auseinander.
HR Info im Gespräch mit der CDU-Politikerin Julia Klöckner, die im nächsten Jahr in Rheinland-Pfalz den amtierenden Ministerpräsidenten Kurt Beck von der SPD vom Thron stoßen will. Zurzeit, Frau Klöckner, sieht es ja nicht danach aus, dass Sie diese Ideen ohne einen politischen Partner umsetzen könnten. Mit wem würden Sie denn koalieren? Mit der FDP oder mit den Grünen?
Oder doch mit der SPD, große Koalition.
Also wir sind geschlossen und auch entschlossen, stärkste Fraktion, stärkste Partei zu werden im kommenden Jahr. Und wir werden auch die absolute Mehrheit der SPD brechen. Und dann ist die Frage, wer steht als Koalitionspartner zur Verfügung? Das hat was mit Inhalten zu tun, das hat was mit Themen zu tun, wie man zueinander kommt. Und dass wir in Berlin mit der FDP koalieren, ist das eine. Dass man auch mit Grünen reden kann, ist das andere. Und ich werde mich gar nicht festlegen, sondern für mich ist wichtig, wer hat welche Inhalte und Themen. Und ich kenne ja zum Beispiel von den Grünen das Wahlprogramm noch nicht. Und das ging vielleicht lange Jahre so, dass man einfach hin und her gepokert hat. Aber ich bin vielleicht eine andere Generation, habe einen anderen Politiker- oder Politikstil. Mir geht es um die Inhalte, um die Sachfragen. Und dann wird man entscheiden, was zueinander passt.
Aus den Erfahrungen, die Sie hier in der schwarz-gelben Koalition in Berlin machen, sprechen Sie deswegen lieber über die Grünen jetzt?
Ich spreche sehr gerne über die FDP.
Auf zum meine Beispiel. Frage hin haben Sie die FDP außen vor gelassen.
Ja, ich habe ja die FDP erwähnt, dass wir mit ihr hier in Berlin koalieren. Natürlich ist es auch ein geborenes Verhältnis zwischen FDP, CDU, CSU oder CDU und FDP.
Das würde Herr Beck aber in Rheinland-Pfalz auch sagen.
Ja, das
lange
ist ja sehr unterschiedlich.
Nicht?
Das ist ja genau, das ist ja sehr, und die Zeiten ändern sich ja auch. Und das ist ja auch gut so, dass sich Zeiten ändern. Und das ist meiner Meinung nach auch wichtig für eine Demokratie, dass Wechsel möglich ist. Und das Verhältnis zum Beispiel zu Herrn Brüderle oder Herrn Martin, den ich sehr schätze, als sehr kompetenten ehemaligen Justizminister, aber auch Fraktionsvorsitzenden der FDP, der Austausch ist sehr gut. Und das ist genau der Punkt, dass wir uns nicht immer über Personen und Koalition unterhalten, sondern über Inhalte streiten. Und das macht mir Spaß, weil es dann auch ums Land geht und um die Region.
Was also noch stehen? Keine Koalitionsaussage.
Nein, also das Wichtigste ist doch erstmal, dass wir jetzt mit einer Bürgerbewegung, die haben wir bei uns, bei der CDU Rheinland-Pfalz, wir haben über 400 Leute, die übrigens nicht alle CDU-Mitglied sind, die an unserem Wahlprogramm mitdiskutieren, mitschreiben. Und das ist doch der erste Schritt, dass man das Pferd nicht von hinten aufsattelt, sondern seine Hausaufgaben selbst macht.
Was streben Sie eigentlich an? Ich habe mir nochmal die Zahlen angeschaut. Das ist ja eine ziemliche Arbeit, die da vor Ihnen liegt, nicht? Bei der letzten Wahl 2006 45,6% SPD, absolute Mehrheit der Sitze, 32,8% CDU. Was ist denn so Ihre Planzahl?
Das ist optimierbar.
Ja, sagen Sie
das,
mal.
Das, was es im Landtagswahlgang
40 plus oder wie?
Nein, Sie werden mich nicht auf eine Zahl festlegen. Ich bin gläubige Christin, aber keine Prophetin, um das sagen zu können. Denn wenn ich jetzt eine Zahl rausgebe, dann zeigt es, dass ich keinen Respekt vor dem Wähler habe. Der Wähler muss entscheiden.
Ja,
der Wähler
denn?
Wird uns nachher sagen, ob er uns die Zustimmung gibt oder nicht. Und ich werde Ihnen hier keine Zahl nennen. Ich strebe an, die stärkste Fraktion beziehungsweise das Ergebnis für die stärkste Fraktion mit zu bearbeiten, dass wir das schaffen, dass wir die SPD in ihrer absoluten Mehrheit brechen. Und wir kümmern uns darum, dass wir möglichst viel Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz bekommen.
Halten Sie es für realistisch, noch auf 40% zu setzen? Eine Größenordnung, die zumindest Ihre Partei auf Bundesebene schon lange nicht mehr erreicht, in den Umfragen zumindest.
Ich setze darauf, mehr zu bekommen, als wir in der vergangenen Landtagswahl hatten, dass wir
das Ergebnis
verbessern, ganz klar, und dass wir möglichst die stärkste Partei sind. Das will ich werden. Und dann können wir auch Angebote an andere Fraktionen
machen. Wie sieht es aus mit Jamaika? Können Sie
das
sich dafür erwärmen?
Das hängt auch von den anderen. Wenn drei in einem Boot sind, ist es natürlich spaßig, ist unterhaltsam, macht es im Tagesgeschäft nicht immer einfacher. Aber in einer Demokratie muss man drüber nachdenken können, sich auch vorstellen können, mit anderen zu arbeiten. Die Zusammenarbeit mit den Linken schließe ich aus. Mein Wunsch ist auch nicht, mit der SPD die große Koalition Rheinland-Pfalz zu machen, weil wir einen Wechsel brauchen. Wir merken, dass diese 20 Jahre SPD-Müdigkeit bedeuten und wie Mehltau auch über Reformen liegen, dass da nichts passiert. Deshalb wäre es auch alles andere als gut, wenn die SPD weiter an irgendeiner Regierung beteiligt wäre. Und ich finde klare Verhältnisse besser.
Sie sagten gerade gläubige Christin. Sie haben unter anderem auch Theologie studiert, schon während des Studiums als Religionslehrerin gearbeitet. Wie oft kommen Sie heute noch dazu? Wie viel Zeit haben Sie, sonntags in die Kirche zu gehen?
Es gibt auch verschiedene Varianten. Man kann auch in die Vorabendmesse am Freitag gehen oder donnerstags hier in einer Sitzungswoche. Gibt es auch das Angebot für Abgeordnete. Hat den Vorteil, es gibt auch ein Frühstück danach. Die Abgeordnetenkühlschränke sind meist leer. Aufgrund des Nomadentums, das, was man doch dann auch als Politiker oft verkörpert.
Aber Sie haben angeblich Grauburgunder drin.
Wo
im
drin?
Kühlschrank. Im Kühlschrank.
Den habe ich. Aber
okay.
Zum Frühstück wäre das schon eine sportliche Angelegenheit. Also nach 18 Uhr sieht das dann besser aus. Oder heute bei Ihnen, das war ja dann ein Riesling. Also für mich ist mein Glaube wichtig, aber nicht aus einem fundamentalistischen oder einem Korsettblick heraus, sondern ich bin damit groß geworden. Das ist für mich ein Stück Heimat. Das ist für mich auch ein großer Halt. Und ich selbst bin auch Lektorin bei uns in der Pfarrgemeinde, lese dort die Lesung, wenn es klappt, wenn es passt. Und das ist ein integraler Bestandteil und deshalb hängt auch ein Kreuz aus der Heimat, von einem Heimatpfarrer gesegnet, bei mir im Ministerium, im Büro. Glaube gehört dazu und die Leute sollen auch wissen, welche Grundsätze hat eine Politikerin, was leitet sie davon ab? Wohlwissend auch, dass Menschen fehlbar sind, dass man nie absolut auch das erreicht oder erreichen kann, was man zumindest als Leitlinie rausgibt. Aber man muss wissen, wo man ist, damit man jetzt auf der Wanderdüne der Zeit hilflos irgendwo hin und her schwimmt.
Gar nicht so selten wird das Gespräch über Glauben dann eben auch politisch. Kruzifixdebatte ist gerade in der Union ein Dauerbrenner. Zuletzt, als ausgerechnet eine CDU-Ministerin in Niedersachsen, Aygül Özkan, gegen Kreuze in Klassenzimmern sich gewandt hat. Wie fanden Sie die Diskussion, die danach losbrach in der Union?
Diskussion über Sachen finde ich per se gut. Für eine Demokratie sehr gut. Auch für die Standortbestimmung. Und die Debatte darum, was unseren Glauben ausmacht, das muss ab und zu auch geübt werden. Und dass eine CDU-Politikerin oder als allererstes in der CDU eine muslimisch-gläubige Politikerin Fuß fasst, das finde ich schon mal gut für unsere Partei. Das für den einen oder anderen war es gewöhnungsbedürftig. Aber wenn wir in Deutschland über 4 Millionen Muslime haben, gehört das auch dazu mit zu unserem Bild. Und für mich ist wichtig, auch festzuhalten, im Bezug jetzt auf das Kruzifix-Urteil oder auch die Auseinandersetzungen darum, dass es keinen Grund gibt, proaktiv Kreuze aus Klassenzimmern abzuhängen. Es hat auch was mit unserer Geschichte, mit unserer Verortung zu tun und dann aber nicht fundamentalistisch einander Aufstellung zu betreiben.
Sind Sie denn umgekehrt auch für Islamunterricht an deutschen Schulen?
Ich fordere sogar Islamunterricht an deutschen Schulen. Aus dem Grund, weil ich nicht den Fundamentalisten in den Hinterhöfen überlassen möchte, junge Menschen in einem fundamentalistischen Glauben, in einer Hetzerart aufzubringen gegen auch unser Grundgesetz, dass Frauen und Männer nicht gleichberechtigt sind. Ich selbst komme aus einer Gegend, wo ich weiß, dass 2 Moscheen vom Verfassungsschutz beobachtet werden, weil es Islamlehrer gibt, dort gibt, die nur in Türkisch reden, aus der Türkei eingeflogen für 3 Monate. Und diejenigen, die vom Verfassungsschutz eben die Sprache übersetzen können, das, was sie uns weitergeben, das, was wir erfahren, das ist alles andere als Grundgesetz stabilisierend. Und deshalb möchte ich, dass unter deutscher Schulaufsicht nach entsprechend den deutschen Lehrplänen, auch in deutscher Sprache und in Deutschland ausgebildeten Islamreligionslehrern, dann auch islamischer Unterricht, Religionsunterricht angeboten werden kann.
Manche aus Ihrer eigenen Partei werden da die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ich meine, die Union hat ja das Problem heutzutage und es wird ja auch immer wieder beschworen, dass man die Stammwählerschaft eigentlich besser bedienen müsse. Das hören Sie aus der hessischen CDU, das wird auch auf der Bundesebene gesagt. Konservativer insgesamt zu sein, zumindest diesen Flügel zu stärken. Wenn Sie es auf einen kurzen Nenner bringen müssten, wo würden Sie sagen, muss sich die Union konservativer darstellen? Wo muss sie sozusagen Stammwähler besser bedienen politisch?
Für mich ist das eine Geisterdebatte. Die Frage um konservativ oder nicht konservativ. Wert darauf zu legen, dass Religionsfreiheit gemäß des Grundgesetzes möglich ist. Wert darauf zu legen, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind. Auch das ist konservativ. Ist die Frage, ob jemand struktur- oder wertkonservativ ist. Und auch die Frage danach, welche Stammwähler wie bedient werden müssen. Die Debatte gab es schon unter Helmut Kohl. Und da die CDU eine Volkspartei ist und verschiedene Flügel hat, wird es immer Debatten geben. Und solange Debatten auch stattfinden, ist eine Partei lebendig. Und jemanden zu bedienen, nur um situativ an einem Tag Zustimmung zu bekommen, das ist für mich wieder Wanderdüne. Und wir müssen einfach authentisch sein und vielleicht ein bisschen mehr an unserem Auftritt arbeiten und mehr erklären, das, was erreicht worden ist.
Dann seien Sie authentisch hier an dieser Stelle. Sie werden ja demnächst Ende September auch Landesvorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz sein. Das heißt, Sie spielen auf dem nächsten Bundesparteitag auch letztlich als Chefin eines Landesverbandes eine Rolle. Es geht um neues Präsidium. Wären Sie denn dafür, könnten Sie sich vorstellen, dass Volker Bouffier, der künftige Hessenchef, also Regierungschef, tatsächlich auch ins Amt des stellvertretenden Parteivorsitzenden auf Bundesebene einrückt?
Das muss Herr Bouffier für sich entscheiden, ob er das will. Das muss sein Landesverband entscheiden, ob sie ihn nominieren. Und dann wird es gemeinsam besprochen werden. Das ist eine Sache, die man untereinander bespricht. Und ich persönlich trete nicht an. Die Chance gäbe es ja auch. Und deshalb ist es überhaupt keine Streitfrage, sondern man überlegt, wie kriegt man einen Proporz hin? Wer ist wie auch eingebunden in ein Präsidium oder eingebunden als stellvertretender Parteivorsitzender? Das sehe ich sehr gelassen.
Gut, ein festes Bekenntnis wollen wir aber heute noch hören. Kurt Beck ist ja sozusagen der große Fan des FC Kaiserslautern, der gerade wieder in die Bundesliga aufgestiegen ist. Wo verortet sich Julia Knöckner? Sind Sie sozusagen für Mainz 05?
Ich bin für die Rheinland-Pfälzer, dass die sportliche Erfolge haben. Und da mein Patenkind ein Mainz 05-Fan ist und ich mit ihr schon des Öfteren in Mainz gewesen bin, die jetzt auch noch ein neues Stadion bekommen, bin ich dort schon undercover so häufig gewesen, dass ich das gar nicht wie eine Laterne nach draußen trage. Wir haben auch wunderbare Sportler, zum Beispiel Anna Dogodnace bei uns in Bad Kreuznach, Olympiameisterin im Trampolinspringen.
Na dann ab aufs politische Trampolin,
ja, denke
ich. Auf und ab.
Ganz zum Schluss, Frau Klöckner, möchte ich doch noch mal zum Riesling zurückkommen. Ja. Der kommt ja wie eine Landesregierung auch selten allein daher. Ein Schoppen braucht kulinarische Begleitung. Welche Koalition würden Sie denn zu so einem halbtrockenen Riesling, jetzt egal ob aus Rheinland-Pfalz oder aus Hessen, empfehlen?
Die beiden sind ja sehr unterschiedlich. Für den etwas Älteren, da könnte ich mir sehr gut eine Kürbiscremesuppe
vorstellen.
Das ist der Hesse, der ein bisschen gediegener jetzt hier
so
ist.
So eher gelb.
Und bei dem Nahriesling, der so ein bisschen spritzig und noch ein bisschen kämpferisch ist, da passt Fisch sehr gut dazu. Fisch und auch ein bisschen Salat dazu. Und am liebsten trinke ich solche Weine mit Menschen, die gesellig sind, die nicht fundamentalistisch sind, die vor allen Dingen auch die Arbeit des Winzers sehr, sehr schätzen. Und da kann ich Ihnen sagen, die habe ich schon in allen Fraktionen getroffen.
Das war HR Info im Gespräch mit der CDU-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner. Die Fragen stellten Bettina Freitag und Christopher Plass.